Liebe Geschwister, hier in unserer gewohnten Umgebung und daheim beim Livestreamen. Ich grüße euch ganz herzlich und ich bin sicher, dass unser Herr Jesus Christus auch heute mitten unter uns ist und dass sein Heiliger Geist reden und hören segnen wird, hier und bei euch zu Hause. Darum bitte ich von ganzem Herzen. Mein Gebet stelle ich heute an den Schluss der Predigt. Ich fange gleich an. Ihr Lieben, der November gilt als die trübste Zeit des Jahres. Diesmal ist diese Zeit infolge der Corona-Maßnahmen besonders bedrückend. Traditionell ist der November auch die Zeit der privaten und der öffentlichen Totengedenken. Da aber mit dem heutigen Ewigkeitssonntag oder früher Totensonntag geheißen, diese traurige Zeit auch wieder zu Ende geht, das Kirchenjahr geht zu Ende, möchte ich in meiner Predigt die Brücke beschreiben, die uns vom Tod hinüberführt in ein freudigeres Leben, ein erlöstes Leben. Wir dürfen bei Tod und Trauer nicht stehen bleiben. Wir dürfen uns nicht vergraben, denn wir müssen uns immer vor Augen halten, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten, womit ich schon zwei wunderbare, tröstliche Worte der Bibel in Kurzform zitiert habe. Seit Menschengedenken ist der Tod und was danach kommt ein zentrales Thema gewesen. Alle Religionen, alle Philosophen befassen sich damit, selbst die Kommunisten errichten für Lenin und Stalin Mausoleen, damit sie sie immer bei sich haben. Das ist eine ewige Frage, was kommt nach dem Tod? Auch heute noch in unserer Gesellschaft ist diese Frage von Bedeutung, wie man aus den Todesanzeigen sehen kann, denn in den Tageszeitungen, da werden viele Sprüche als Motto vorausgestellt, ein Gedicht, ein Ausspruch, ein Bibelwort. Und manchmal ist darin sogar von Auferstehung, ewiger Heimat, himmlischem Reich, ewigem Leben die Rede. So jedenfalls bei den Sterbebildchen, die zur Tradition katholischer Trauergottesdienste gehören. Ich bekenne, dass ich früher oft ein Gespräch über Tod und Jenseits kurz abgebrochen habe. Ich habe auf die Mahnung des Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus hingewiesen, dass nämlich die in frommen Kreisen damals häufigen Gespräche über die frühen Geschlechterfolgen sinnlos seien. Genauso sinnlos sei es, sagte ich, über das Leben nach dem Tode zu diskutieren, weil man darüber nichts wisse und nichts wissen könne. Wichtig sei allein die Liebe im Umgang der Menschen miteinander. Hier und jetzt. So hatte Paulus seinen Mitarbeiter ermahnt. Warum also jetzt solch eine Predigt? Es gibt die wunderbaren Texte des Alten Testaments, die uns ermahnen, bei Zeiten an den Tod zu denken. Der Prediger sagt uns in Kapitel 3, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit, geboren werden und sterben, lachen und weinen, verlieren und finden und so weiter. Und Mose sagt im 90. Psalm, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und im 39. Psalm singt David, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und dass mein Leben ein Ziel hat. Und schließlich, auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Mit anderen Worten, unser Leben ist ein Pilgerweg. Vor Jahren hatten wir hier ein schönes Bild hängen, wo das dargestellt war. Das war, glaube ich, die Jahreslosung damals. Ich will auch gestehen, Dies gestehen, mit zunehmendem Alter dachte ich darüber nach, wie viel Zeit mir wohl noch bliebe bis zum Tode. Was ich in dieser Zeit noch schaffen müsste oder wollte, womit ich sie sinnvollerweise verbringen sollte. Und darum geht es auch in diesen drei zitierten Texten in erster Linie. Leb nicht drauf los, nutze deine Lebenszeit sinnvoll. Und passenderweise, als ich heute ins Auto stieg und das Autoradio anmachte, der erste Satz hieß, die evangelischen Kirchen hätten heute als Hauptmotto für ihre Gottesdienste bewussterer Umgang mit der eigenen Lebenszeit. Und dazu kann ich euch auch nur bitten, dazu kann ich euch nur auffordern, bewussterer Umgang mit der eigenen Lebenszeit im Hinblick auf einen Tod, dessen Zeitpunkt wir nicht wissen. David sagt auch ganz deutlich, Ende und Ziel ist zweierlei. Klug werden und erkennen, dass dieses Leben ein Ziel hat, bedeutet doch, erkenne, dass dieses Leben nicht mit dem Tode zu Ende ist. Ein Ziel erreichen heißt doch nicht, dass du nun in ein tiefes Loch fällst und dass alles vorbei ist, sondern dass der Kampf und die Anstrengung zu Ende sind, dass du dies alles, was dich beschwert hat, überwunden hast, dass du im Glück bist, dass du den Stephanos, den Siegeskranz, errungen hast. Und so ergaben sich die weiteren Fragen von selbst. Was wäre dieses mein Leben gewesen, wenn es einmal zu Ende gegangen wäre? War es ein Leben nach Gottes Willen? Und wenn es nun wirklich im Jenseits ein Gericht gäbe, wie würde ich davor bestehen können? Der kürzlich verstorbene Politiker Hans-Jochen Vogel sagte einmal im Gespräch mit dem Journalisten Heribert Prantl, dass er ruhigen Gewissens vor Gottes Thron treten könne. Er habe so viel gegeben, wie in seinen Kräften gestanden sei. Könnte ich auch darauf vertrauen, zum ewigen Leben berufen zu sein? Ob ich vielleicht sogar als ein Bekenner Jesu ganz ohne Gericht durchkommen würde? Sich mit diesen Fragen zu befassen, ist für jeden ein Wagnis, deshalb, weil wir uns damit in das Zentrum unseres Glaubens begeben, wo ganz viele Gedankenstränge zusammenlaufen und eins das andere bedingt und man auch dann erstaunlicherweise sehr unterschiedlichen Dogmen begegnet. Und dann auch deshalb, weil wir so wenig darüber wissen, was nach dem Tode kommt. Weshalb es ganz viele Spekulationen gibt, ernsthafte und fantasievolle. Obwohl das Wissen der Menschheit gerade in den letzten 100 oder 200 Jahren enorm zugenommen hat und weiter exponentiell zunimmt, über ein Leben nach dem Tode, über Gericht und Verdammnis, über Erlösung und ewiges Leben, wissen wir gar nichts. Wie seit 2000 Jahren sind wir auf die Aussagen der Bibel angewiesen. Wir bewegen uns im Bereich des Glaubens. Und die Aussagen der Bibel sind nicht immer ganz einfach zu verstehen, weshalb die Prediger dieses Thema wohl auch eher meiden. Es kommt selten vor. Aber wir müssen uns damit befassen. Denn Paulus hat auch auf einen ganz grundlegenden Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung hingewiesen. Jesu Auferstehung war nicht die erste überhaupt. Es gab andere vor ihm. Aber Jesu Auferstehung ist für uns alle die Gewähr dafür, dass wir ebenfalls auferstehen. Wäre Jesus nicht auferstanden, stünde unser ganzer Glaube auf tönernen Füßen und wäre sogar sinnlos. Ich würde mir deshalb gerne auf meinen Grabstein schreiben lassen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Noch eine Klarstellung, es ist Gott, der den Ablauf unseres Lebens und sein Ende bestimmt. Demgemäß singen wir auch heute noch, in deiner Hand steht meine Zeit. Haben wir heute gerade nicht gesungen, aber die anderen Lieder, die Sibylle ausgesucht hat, waren genauso schön. Und man könnte eigentlich ewig singen, aber das ewige Singen, das ist dann später. Nicht hier in unserer Lebenszeit. Könnte man sich jedenfalls vorstellen. Da gibt es auch ein schönes Lied, das heißt, dass ich einstimmen darf in den Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Scharen. Ja, das kommt aber dann später. Also wir wissen das, dass Gott unsere Lebenszeit bestimmt. Wir stellen oft genug zu unserer Zukunftsplanung, hoffentlich, unter dem bekannten Vorbehalt des Jakobus, so Gott will und wir leben. Ja, davon hängt's ab. Das ist klug, denn wir erleben immer wieder, dass jemand plötzlich stirbt an einer Krankheit, durch einen Unfall, durch eine Gewalttat, ohne Vorbereitung, ohne Abschied. Unvorhersehbar, wie die Ankunft des Bräutigams im Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen und des Herrn im Gleichnis vom treuen Diener, ist oft auch der Tod. Die Lehre daraus heißt, gehe verantwortungsvoll mit deiner Zeit und den anvertrauten Gütern um, sei vorbereitet auf ein plötzliches Ende, denn du kennst nicht Tag noch Stunde. Alte Märchen erzählen uns, dass listige Menschen versucht haben, mit dem als Person gedachten Tod einen Deal abzuschließen, um länger leben zu können und nicht unvorbereitet abberufen zu werden. Ihr kennt alle das Stück Der Brandner Kasper und das ewig Leben. Da verhandelt er mit dem Tod und schildert für sich noch 18 zusätzliche Lebensjahre heraus. Aber eine Überschrift oder die Überschrift über dem Friedhofstor in Pfaffenhofen, sagt, die ihr vielleicht auch kennt, sagt, der Tod zögert nicht. Das heißt eigentlich, Gott zögert nicht. Und Gott lässt sich nicht auf Geschäfte ein. Auf Geschäfte nicht, aber er schaut doch unser Leben an. So sagte mir einmal der damals schon hochbetagte Max Mannheimer sinngemäß, der Ewige schenkt mir diese Lebenszeit, weil ich tue, was ich tue. Und ihr wisst, was er tat. Er warb für Frieden und Versöhnung. Das war seine große Aufgabe. Ich habe daraus die Gewissheit, die tröstliche Gewissheit entnommen und mitgenommen, dass Gott uns auch Zeit lässt, wenn er uns eine Aufgabe gibt. Ich will euch dazu noch eine Geschichte erzählen, die uns einmal ein durchreisender Evangelist hier in Indersdorf im Gasthof Steidle erzählt hat. Ein 7-jähriger Bub fiel in seiner Familie und in seiner Umgebung dadurch auf, dass er regelmäßig intensiv betete. Man fragte ihn, was das zu bedeuten habe. Und er antwortete, ja, ich muss doch vorbereitet sein, wenn ich plötzlich sterben muss. Ein 7-jähriger Bub. Und als ob er es geahnt hätte, wurde er bald darauf schwer krank und starb. Aber vorbereitet. Und noch eine Geschichte. Eine sehr engagierte Frau aus unserer Münchner Gemeinde, wo wir früher waren, und die zu unserem Hauskreis gehörte, war Schwester im Krankenhaus des Dritten Ordens in Nymphenburg. Dort hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit Sterbenskranken zu klären, ob noch irgendein Problem ungeregelt war oder ein menschliches Verhältnis von Feindschaft oder Streit belastet war. Und wenn das der Fall war, versuchte sie ein klärendes Gespräch mit den betreffenden Personen, um die es da dann ging, zu organisieren, und mit dem Ziel gegenseitiger Vergebung. Sie machte die Beobachtung, dass der oder die Kranke dann einen leichten und friedlichen Tod hatte, während andere, die unversöhnt und in Unfrieden starben, einen heftigen Todeskampf auszustehen hatten. Ich denke, dass die katholische Kirche mit den Sterbesakramenten ein Mittel geschaffen hat, das Versöhnung verschafft und damit einen leichten Tod. Bei einer Straßenmission in München vor vielen Jahren in der Münchner Innenstadt sprach mich einmal ein Mann an und fragte, ob er bei uns beichten könnte. Ich sprach mit einem unserer Ältesten, der verneinte, aber ich spürte, dass uns da etwas fehlte, was sehr hilfreich sein könnte. Unser Pastor Markus sagte mir neulich, Beichte und Absolution sei auch im evangelischen Bereich, in den evangelischen Kirchen möglich. Habe ich dann auch gefunden. Aber das wird nicht praktiziert. Liebe Geschwister, nehmt die Mahnungen von Mose und David und Jesus ernst. Ordnet bei Zeiten eure weltlichen Dinge und schaut, dass ihr mit Gott ins Reine kommt. Auch für diese Situation gibt Jesus einen klaren Hinweis. Laut Matthäus 5,25 sagt er, suche dich mit deinem Gläubiger gütlich zu einigen, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Und einige Zeilen vorher, in den Seligpreisungen im selben Kapitel, heißt es, freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder sein. Soweit die Ermahnungen an die Lebenden. Was erwartet uns nun, wenn wir das irdische Leben verlassen haben? Es gibt Berichte von heutigen Menschen, die sogenannte Nahtoderlebnisse hatten, das heißt, so gut wie tot waren, aber ins Leben zurückkehrten. Auch Paulus berichtet im 2. Korintherbrief von einem Menschen, der in den dritten Himmel versetzt wurde und dann auch noch von einem, vielleicht einem anderen, vielleicht demselben, dass er ins Paradies entrückt wurde, aber ganz offensichtlich zurückkehrte, denn er berichtet von unaussprechlichen Worten, die er dort gehört hatte. Also auch zu Pauli-Zeiten gab es möglicherweise Nahtoderlebnisse. Der Kommentator der Wuppertaler Studienbibel meint auch, Paulus selbst sei dieser Mensch gewesen und er schreibe nur aus Bescheidenheit von diesem Menschen in der dritten Person. Es könnte tatsächlich so sein, denn im 1. Timotheusbrief spricht er von unzugänglichem Licht, in dem Gott wohnt. Sollte er es wirklich gesehen haben? Heutige Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten, berichten ebenfalls von einem überirdischen Licht am Ende eines Tunnels. Auch sie haben vielleicht wirklich den Zugang zur jenseitigen Welt gesehen. Manche wollen sogar noch weitergekommen sein. Niemand kann das prüfen, darauf will ich nicht weiter eingehen. Diese Menschen waren offenbar nicht ganz und definitiv tot. Aber was erwartet solche Menschen, die nach allen unseren medizinischen und ethischen Kriterien nun wirklich tot sind? Dazu können wir nur und müssen wir die Bibel befragen. Unser oberster Gewährsmann ist kein anderer als Jesus selbst. Er antwortet den Sadduzäern, die ihn mit Fangfragen in die Enge zu treiben versuchen. Ihr kennt diese Geschichte von der mehrfach verheirateten Frau und mit wem sie dann im Jenseits, dann, wenn sie sich wieder treffen, verheiratet sein sollte. Da sagt er einfach, wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Und bei Lukas heißt dieselbe Geschichte ein bisschen ausführlicher, die aber, die Gott für würdig hält, an jener, nämlich dieser, der künftigen Welt teilzuhaben, die werden nicht mehr heiraten, die können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Und zur Begründung weist Jesus auf die Worte Gottes gegenüber Mose hin. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, mit der Betonung, ich bin es. Nämlich, ich bin derselbe wie zur Zeit der Väter. Und daraus zieht er den Schluss, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Er lebt, er ist keine tote Götzenfigur. Und alle, die an ihn glauben, leben auch. Das wirkt wie die Vorwegnahme seines eigenen Wortes, was bei Johannes berichtet wird. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Damit ist zweierlei klar. Erstens, es gibt eine Auferstehung, aber abhängig von Gottes Gnade, von Gottes Entscheidung. Und zweitens, die Auferstandenen werden eine andere Erscheinung haben, nämlich die von Engeln. Sie werden nicht zu Engeln, so verstehe ich das jedenfalls, zu Geboten Gottes. Sie erhalten kein Amt, aber sie werden zu Gottes Kindern. Sie sind die vielen Brüder und Schwestern natürlich, neben Jesus, der mit den Worten des Apostels Paulus der Erstgeborene sein wird unter vielen Entschlafenen. Und auf fast gleicher Stufe mit Jesus werden sie stehen. Unglaublich. Aber unser Herr Jesus hat es gesagt. Er nennt sie, also so auf Griechisch, Hyu Theou, Söhne Gottes. Sie werden Jesus gleich sein. Sie werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Sie werden Jesus und Gott erkennen, so wie sie erkannt, das heißt ausgewählt sind. Sie schauen nicht mehr in einen blinden Spiegel, mit dem sie sowieso nur ein undeutliches Bild von sich selbst sehen, sondern sie stehen auf Augenhöhe Jesus und Gott gegenüber. Sie werden Gott schauen, wie Jesus ihnen gemäß Matthäus 5,8 in den Seligpreisungen versprochen hat. Gott schauen. Über den zeitlichen Ablauf sagt er nichts. Und so ergab sich Interpretationsspielraum für Paulus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das ja ganz dem Thema Auferstehung gewidmet ist, schreibt er, dass Christus als Erster aufersteht. Dann bei seiner Wiederkehr alle, die zu ihm gehören, und schließlich alle anderen, wenn Jesus seine alles umfassende Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Das sind dann die erste und die zweite Auferstehung. Alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Ob wir nämlich zum Beispiel bis zur ersten Auferstehung im Grab liegen, ich weiß es nicht. Denn an anderer Stelle heißt es, dass wir mit Jesus gestorben sind. Und ich verstehe das so, dass wir wie er zunächst in das Totenreich kommen, so wie es im Glaubensbekenntnis auch von Jesus heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Daraus und aus einer Textstelle im Römerbrief wird gefolgert, dass wir wie er bereits am dritten Tag auferstehen. Laut Passionsbericht des Lukas sagt Jesus am Kreuz zu dem einen Verbrecher, der mit ihm da hängt, und der sich glaubensvoll an ihn wendet, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wie passen diese verschiedenen Zeitangaben zusammen? Wo waren Jesus und der gläubige Verbrecher nach ihrem physischen Tod am Kreuz? Und was ist da mit Paradies gemeint? Oder heißt heute mit dem Tod und dem Abscheiden aus dieser irdischen Welt endet auch alle irdische Zeitrechnung. Und dann würde ich diese Zusage Jesu so verstehen, zur selben Zeit wie ich. Heute ist in der Ewigkeit immer und auch sofort. Liebe Geschwister, wenn man das alles verstehen will, wünscht man sich eigentlich einen Begleiter, der wie Jesus damals auf dem Weg nach Emmaus hinzutrat und den Jüngern alles erklärte. Und sie verstanden plötzlich alles. Aber darauf muss ich noch warten. Es ist nicht nur die Reihenfolge all der Ereignisse nach dem Tode, es ist auch die Erscheinungsform der jenseitigen Wesen und die Umstände der beiden Gerichte, die da stattfinden sollen. Ich habe wieder und wieder die biblischen Texte gelesen, Kommentare dazu, Bücher und Predigten von namhaften Theologen, ohne in allen Punkten zu einem befriedigenden Schluss zu kommen. Es gibt sogar ernsthafte Meinungsverschiedenheiten quer durch die beiden großen Kirchen. Wobei immerhin manchmal zugegeben wird, dass es doch keine sichere Erkenntnis darüber gibt und geben kann, was nach dem Tode sein wird. Es sind alles menschliche Überlegungen, die da angestellt werden und menschliche Bilder, mit denen sie erläutert werden. Je komplizierter das Thema übrigens, desto komplizierter wird auch die Sprache der Kommentatoren. Und auch ich werde jetzt nicht so tun, als ob ich da sichere Erkenntnisse hätte. Die Meinungsverschiedenheiten beziehen sich auf folgende Punkte. Tritt durch den Tod eine Spaltung in Leib und Seele ein? Der Leib vergeht, die Seele besteht fort als eine unsterbliche Seele. Vielleicht zeitweilig körperlos. Das ist die traditionelle Auffassung vor allem der katholischen Kirche. Oder sind beide, Leib und Seele, ganz tot und werden erst später mit neuem Körper neu geschaffen? Das ist die Ganztod-Theorie, die heute anscheinend überwiegend in der protestantischen, evangelischen Kirche vertreten wird. Oder stehen beide sofort nach dem Tod auf, noch vereinigt? Das ist die Lehre von der Auferstehung im Tode. Und dann gibt es ein Reinigungsgeschehen, ein Purgatorium oder wie es früher hieß, Fegefeuer, in dem noch einiges gerichtet werden kann. Dann kann die Seele des Toten noch durch Fürbitten geholfen werden. Und wann finden diese Gerichte statt? Welches Gericht wann? Gibt es eine ewige Verdammnis oder kommt es irgendwann doch noch zu einer sogenannten Allversöhnung? Ihr seht, das sind keine ganz nebensächlichen Fragen. Aber ich kann die Diskussion und will hier die Diskussion nicht wiedergeben, denn das wäre ja keine Predigt mehr, sondern vielleicht ein theologisches Seminar und dazu bin ich nicht befugt. Ich werde nur einen wichtigen Punkt ansprechen, das Gericht. Doch dazu gibt es vielfältige Aussagen, die nicht ganz einfach zu ordnen sind. Aber wie gesagt, es sind menschliche Kategorien und Bilder, mit denen hier das Geschehen geschildert wird. Matthäus beschreibt in Kapitel 25, 31 folgende, das sogenannte Völkergericht, bei dem Jesus bei Begründung seiner Herrschaft die Menschen in zwei Gruppen teilt. Die, die ihm wissentlich oder unwissentlich, ohne Ansehen der Person, Speise und Trank gegeben haben, die ihn beherbergt und gekleidet haben, die ihn gepflegt haben, als er krank war und besucht, als er im Gefängnis saß. Er lädt sie ein, sein neues Reich in Besitz zu nehmen. Und dann ist da die andere Gruppe von Menschen, die dies alles nicht getan haben, die sich herausreden wollen und denen er sagt, was ihr an dem geringsten meiner Brüder versäumt habt, nicht getan habt, das habt ihr an mir versäumt. Es geht hier um ein Defizit in Zuwendung, in Liebe, in Nächstenliebe. In welche Gruppe käme da jeder von uns? Wie oft haben wir nicht getan, was nötig und geboten gewesen wäre? Und wie furchtbar ist dann das Urteil? Die einen erhalten das ewige Leben und die anderen eine ewige Strafe. Es scheint, dass auch solche Menschen, die Jesus und seine Botschaft nicht kannten, weil sie ganz woanders lebten, Aufnahme in sein Reich finden, weil sie sich barmherzig erwiesen und ihrem Nächsten wohlgetan haben. Ähnlich ist auch die Bedeutung des Gleichnisses von den beiden Söhnen. Einer ist unwillig, geht aber doch zur Arbeit in den Weinberg, als der Vater ihm das sagt. Er sagt, naja, keine Lust, ist uncool heute. Aber er tut es dann doch. Und der andere Sohn sagt, ja, mache ich schon, geht aber nicht. Und Jesus fragt natürlich, wer tut den Willen des Vaters? Natürlich der, der tatsächlich handelt. Also, dieses Völkergericht, wenn ich es richtig verstehe, findet gegenüber den Menschen statt, die dann leben, wenn der Herr kommt. Das mag noch lange hin sein. Wann das ist, wissen wir nicht. Wir sollen aber gerüstet sein wie die klugen Jungfrauen auf die Ankunft des Herrn. Aber dann gibt es noch ein zweites Gericht anscheinend, das in der Offenbarung und an vielen anderen Stellen erwähnte allgemeine Gericht über die Toten. Es soll nach Ablauf der 1000 Jahre Herrschaft Jesu stattfinden. Da geht es um die Menschen, mit denen Gott eine neue Erde bevölkern will. Da auferstehen sie alle und müssen sich richten lassen nach dem Buch des Lebens, also nach Werken. Aber auch hier wird es sicherlich nach dem Maß an Liebe gehen, mit denen diese Werke geleistet wurden. Nicht einfach irgendein Ergebnis, sondern aus welchem Geist. Ich werde nun euch ganz einfach darstellen, was ich nach meinem sicher unvollkommenen Verständnis für das Wahrscheinlichste und Richtige halte. Ich fühle mich da übrigens ganz gut verstanden von Ulrich Barzani, der ein schönes Buch geschrieben hat, was ich eigentlich mitbringen und euch zeigen wollte, aber dann doch vergessen habe. Christ, Glauben, Leben, der Jesusweg. Sehr lesenswert, sehr schönes Buch. Also ich glaube an die persönliche Auferstehung der Toten, denn Jesus hat sie uns versprochen. In welcher Form? Ich glaube an das Fortbestehen der Seele in einem neuen Körper, wie immer er beschaffen sein wird. Ich glaube daran, dass es ein Gericht gibt oder auch zwei. Denn Jesus und Paulus und andere haben es angekündigt. Mein Gewissen sagt mir, dass es irgendeine Form der Verantwortung geben muss und eine göttliche Gerechtigkeit, weil auf Erden keine Gerechtigkeit möglich ist. Irgendwann und irgendwie muss man sich verantworten müssen für das, was man im Leben war und getan oder auch nicht getan hat. Dass einige nicht ins Gericht müssen und deshalb vielleicht sofort auferstehen, nämlich laut Johannes 5,24, diejenigen, die bereits zu Jesus gehören, denen Jesus salopp gesagt, freien Eintritt zugesagt hat. Entschuldigt den saloppen Ausdruck. Wer werden diese Glücklichen sein? Die, die den Weg durch die enge Pforte gefunden haben, die schon vor ihrem Tod alle ihre Sünden tief und echt bereut haben? Jesus hat das gesagt. Also glaube ich es. Und andere müssen ins Gericht. Nämlich die, die von Jesus nichts wussten oder einfach nicht an ihn glaubten oder sich nicht voll zu ihm bekannten. Und die werden dann wieder geschieden nach denen, die ihre Sünden bekennen und denen, die sich weigern im Gericht. Also die da ihre Sünden bekennen. Und da wird es dann um alle Versäumnisse und alle bösen Taten gehen. Wir werden uns dann zu unserer Verantwortung dafür bekennen, nichts abstreiten, nicht andere beschuldigen, nicht die Eltern, nicht die Verhältnisse, nicht die Erbanlagen und was sonst. Wir werden nackt dastehen und um Vergebung bitten. Wir werden uns zu erkennen geben und werden erkannt werden. Und unsere Reue wird tief und echt sein, so wie bei dem reuigen Sünder am Kreuz neben Jesus. Gleich ihm und so vielen anderen, die auf Jesus vertrauten, werden wir Vergebung erhalten. Volle Vergebung. Das Buch des Lebens wird darüber Aufschluss geben, ob unsere Werke aus Nächstenliebe und nicht aus dem Drang nach Selbstverwirklichung getan wurden. Das heißt, auch Werkgerechtigkeit kann zum ewigen Leben führen. Nicht nur der Glaube, wie Luther so viel betont hat und die evangelischen Kirchen nach ihm. Das sagt sogar Paulus im Römerbrief, obwohl er eben da auch nachher sagt, nur aus Glauben kann man selig werden. Da sagt er im 2. Kapitel, Vers 12, dass auch die, die das Gesetz nicht hatten, es aber von Natur aus befolgten, weil es ihnen ins Herz geschrieben ist, dass auch die zu den Erlösten gehören. Wer sich aber verteidigt, seine Schuld nicht eingestehen will, Gottes Angebot ausschlägt, Jesu Opfer nicht annehmen will, der muss dann wohl auf ewig in eisiger Gottesferne leben. In totalem Liebesentzug, in totaler Einsamkeit und Kommunikationslosigkeit. Das ist jedenfalls, wie Verdammnis nach heutigem Verständnis aussehen wird. Ob aber ewig in diesem Zusammenhang immer ohne Ende bedeutet, ich weiß es nicht. Es gibt eine starke Richtung in beiden Kirchen, die unter dem Wort Aionion auch einen begrenzten Zeitraum verstehen wollen, mit der Folge, dass Gott den Renitenten, aber dann vielleicht auch noch reuig gewordenen Sünder, doch zu sich noch ruft. Und wer wollte Gott diese Möglichkeit nicht zugestehen und sagen, es geht nicht, vorbei? Er ist Gott, der Allmächtige. Aber es gibt auch viele Theologen tatsächlich, die diese Möglichkeit ablehnen. Ich halte den Streit darüber für absolut menschlich, unnütz und überflüssig. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, und ihr fragt mich jetzt vielleicht auch, für wen eigentlich die Aussagen über das Gericht gedacht sind. Wenn es doch wieder und wieder heißt, also insbesondere bei Johannes an drei verschiedenen Stellen, dass der, der an Jesus seine Gottessohnschaft, seine Mission auf dieser Erde unter uns und für uns Menschen sowie an die Bedeutung seines Kreuzestodes glaubt, dass der schon das ewige Leben hat und nicht mehr ins Gericht muss. Tja, es sind wohl die anderen, von denen schon die Rede war. Die Zweifler, die, die weiter gesündigt haben, die, die Jesu Opfer nicht angenommen haben, ihnen wird im Gericht noch eine Chance gegeben. Und jetzt noch ein letztes Wort zum ewigen Leben. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Das Lexikon zur Bibel sagt nicht viel darüber und verweist auf Seligkeit. Und auch bei Seligkeit findet man nicht viel. Es ist wahrscheinlich einfach so, dass man sich diesen Zustand der innigen Verbundenheit mit Gott gar nicht vorstellen kann und deshalb auch nicht beschreiben kann. Wir Irdischen kennen nur ganz kurze Momente völliger Zufriedenheit. Aber dann kommen gleich neue Gefühle, neue Wünsche, Abneigungen, Überlegungen hier und dazu. Und die fallen, das alles fällt im Zustand der Seligkeit weg. Es gibt kein Wünschen mehr, weil alle Wünsche erfüllt sind. Und wir werden diesen Zustand erreichen, daran glaube ich. Vielleicht noch eine Frage in diesem Zusammenhang, die in einer Predigt beantwortet wurde, die ich da gelesen habe. Werden wir unsere Lieben wiedersehen? Gibt es ein Wiedersehen? Das ist ja etwas, woran sehr viele Leute sich festhalten und sagen, ja, wir werden unsere Lieben da wiedersehen. Aber in welcher Gestalt? Und da gibt es dieses bekannte Lied von Eric Clapton dazu, was er nach dem ganz schrecklichen Tod seines kleinen Sohnes geschrieben hat. Wie wird es sein? Wirst du mich wiedererkennen? Bin ich dann noch dein Papa? Und wie werden wir dann miteinander umgehen? All das, wir wissen es nicht. Vielleicht, ich will gar keine Vermutungen äußern. Also jedenfalls, so ganz einfach kann man davon auch nicht ausgehen, dass wir... Denn unsere Eltern würden dann ihre Eltern wieder treffen und so weiter. Und in welcher Form, in welchem Leben? In einem Buch, was ich gelesen habe, eine Frau namens Anne Schneider, die Frau von einem früheren Kirchentagspräsidenten, sagt, ihr Vater hätte gesagt, aber er wollte nicht so jetzt, wie er jetzt mit 72 wäre, da erscheinen. Er wollte schon ein bisschen jünger und ansehnlicher erscheinen. Naja, also... Wie soll das gehen? Nicht? Also, ich denke einfach mal, wir sollten uns darüber keine Gedanken machen. Ich ziehe ein Fazit. Hier wie dort sind wir in Gottes Hand. Er ist unser Schöpfer, der uns aus Liebe und mit Liebe geschaffen hat. Nichts kann uns von dieser und seiner Liebe trennen. Er ist der Vater unseres Herrn und Heilands, Jesus, der seit grauer Vorzeit, schon seit Daniel angekündigt, ich glaube Daniel ist es wohl, angekündigte Christus, der Gesalbte, der für uns gestorben ist und dessen Opfer Gott gewollt und angenommen hat. Es kann nicht vergeblich gewesen sein, dieses Opfer. Er ist auch für uns auferstanden und wird uns mit seiner Gnade hier und dort führen und leiten. Er bietet jedem seine Hand, sie zu ergreifen, steht jedem frei und ist kein Risiko. Sein Angebot zur Auferstehung und ewigem Leben steht. Und jetzt gehen wir aus einer in vieler Hinsicht trüben Zeit. Heute und die letzten Tage war es Gott sei Dank nicht trübe, gar nicht novembermäßig. Also vielleicht schon eine Vorbereitung auf die Zeit, in die wir hineinkommen. Nämlich die hoffnungsvolle Advents- und Weihnachtszeit, in der wir Jesu Ankunft auf Erden feiern. Und dann gehen wir weiter in die österliche Zeit, in der wir die Vollendung Jesu im irdischen Leben indem wir die feiern und unsere Errettung auch. Und da kann ich nur sagen, Halleluja. Darauf dürfen wir uns freuen. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für die Fürsorge, Gnade und Barmherzigkeit, die wir hier von dir erfahren. Und wir danken dir für alle Bewahrung, die uns immer wieder zuteil wird. Und täglich machen wir diese Erfahrung, Herr, und wir danken dir. Wir vertrauen darauf, dass mit dem physischen Tod hier nicht alles aus ist, sondern dass wir hinübergehen dürfen in ein Leben mit Jesus und mit dir. Dass wir euch schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Und dass wir alle Last unseres Erdenlebens, alles, was nicht recht war, bekennen und ablegen dürfen. Dass wir die Freiheit der Kinder Gottes genießen dürfen und einen Frieden, wie nur du ihn schenken kannst. Wir wissen, dass nichts uns trennen kann von deiner Liebe und dass wir im Leben hier und dort deine geliebten Kinder sind. Vater, bewahre uns vor Schmerz und Angst, wenn unsere Todesstunde kommt. Lass uns fühlen, dass wir in Tod und Leben, Leben und Tod mit dir verbunden sind. Amen.